You know what a bear looks like, don't you? Thick coat, big teeth, cute little nose.
It's a simple one. Who is Lyra Balakwa?
Has anyone seen a bear?
What do you want with a bear?
You're bleeding.
Hazard of the job?
And what job do you do?
I'm in aeronautics.
What part of being an aeronaut?
Let me give you a tip, kid. Never upset a seagull.
You're not serious.
Not if I can help it.
Will he want to see you, this bear?
I hope so. You know where he is, don't you? Town's no place for York.
How do you know him?
Well, she's just a sprung box, isn't she? She just keeps asking questions. Lee Scoresby, can you tell me where to find him?
I'm just following her lead.
What is it about him? What's keeping him trapped?
Kid, I'll tell you that when you tell me what you know.
Another time.
Why won't you tell me?
Because we need him, and I'm not sure that you won't take him from us.
I'd hope the witches would help.
Not all will. Some clans are working with the Oblation Board, those who search for dust.
And where are they now? These dust hunters.
4 days northeast of here. They call it the station. The witches call it Balvanga.
Balvanga? Translated, that means fields of evil.
Comport Nummer 773, Nolaf. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 773. Comport, den ich am heutigen, nicht besonders sonnigen, aber warmen Freitag, dem 14. August 2020, Tag 227 in der KW 33 aufgenommen habe. Die Intros entstammen nochmal der vierten Folge aus der ersten Staffel des Dark Materials. Sind immer noch nicht alle aus der Folge, von daher, ja. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten in der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Einem Teil, wo ich dasselbe technische Nachrichten der vergangenen Woche an Kommentaren angedeihen lasse. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein bisschen was an Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft und Corona. 18 Grad, passing cloudsiger. Geht so. Milde Greetings. Die 18 Grad, Comfort Leveln wie 18, Windmacht 6, kommen aus dem Northeast. Wir haben keine Visibility von 16,1 Kilometern. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich auf die völlig abwegige Idee komme. Der Weser Pro lässt von 6 Uhr vermelden, es sei 18 Grad, es sei cloudy, Fields Light 19, Taupunkt 13, Humidität 72%, Druck 10,12, das Gerät misst 10,07. Der Wind macht jetzt irgendwas zwischen 6 und 9 km/h. Der Rest ist mir dann auch egal. Und dann kommen wir bei der bescheuerten Regierung an. Da gab es erstmal von Freitag ein Bildurteil, weil Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die Kosten für Bildung und Teilhabe neu zu ordnen seien. Weil der Bund muss die Leistungen für Bildung und Teilhabe von bedürftigen Kindern und Jugendlichen neu regeln, entschied das Bundesverfassungsgericht und entsprach damit einer Klage mehrerer Kreisfeuerstädte in Nordrhein-Westfalen. Sie hatten sich nämlich dagegen gewehrt, dass sie im Bereich der Sozialhilfe nun auch für diese Leistungen zuständig seien. Durch die Mehrbelastungen werde das Recht der Kommunen auf ihre Selbstverwaltung verletzt, hieß es in der Begründung. Zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen gehören etwa Kosten für Klassenfahrten, der Zuschuss zum Schulbedarf, zur Lernförderung oder auch die Mittagsverpflegung. Zuletzt waren die Mittel durch das sogenannte starke Familiengesetz noch einmal aufgestockt worden. Der Bund hat nun bis Ende nächsten Jahres Zeit, die Finanzierung der Leistungen neu zu regeln. Durch das dumme Scheiße-Gesetz, was ja eines der ersten war mit beschissenem Namen. Aber ja. So, dann Scholzidat. Am Montagvormittag vermeldete es die Söpede-Spitze. Schläge Scholz als Kanzlerkandidaten vor. Nolaf, es gab keine Gewalt bei G20. Drogen. Leuten, denen irgendwie vorgeworfen werden könnte, sie könnten irgendwas mit Drogen zu tun haben, Brechmittel verabreichen, woran mindestens eine Person verstorben ist, was woanders als Folter bezeichnet wurde. Ne? Nolaf macht dieselbe Politik wie sein Vorgänger Schäuble. Na, derjenige, der Scholzomat, der Mann ohne Eigenschaften. Na, also der, ja, also sagen wir mal so, der hat sich ja in den letzten Jahren immer mal wieder in die Debatte reingeworfen, er könne sich vorstellen, dass es einen SPD-Nichtkanzler gäbe. So, dass er dabei sich meinte, war dann implizit. Aber ja, und jetzt hat also dann die SPD-Spitze, die bei der Festlegung, wer denn da nun eigentlich Chef sein sollte, sicher noch große Mühe gab, das Parteivolk zu befragen, wo übrigens Olaf Scholz nicht eine Mehrheit des Parteivolks hinter sich wusste. Und jetzt soll der aber der Nicht-Kanzlerkandidat werden. Bei einer Partei, die in den Umfragen irgendwo bei 14-15% rumgammelt. Ja, nee, ist klar. Das ist so ähnlich wie eine fast 3%, die zu Zeiten von Westerwave einen Kanzlerkandidaten hinstellen wollte. Na, Projekt 18. Na, so eine SPD ist im Moment in den Umfragen drunter. So, jetzt weiß man nicht, was sind die Umfragen wert, wo ja jedem Beobachter klar ist, dass jetzt nicht eine Wahl ansteht, sondern die noch so bummelig ein Jahr hin ist. Aber hey, na, also, ja, und warum haben sie denn jetzt da irgendwie ohne großes Vorankündigen verankündigt, wer denn der Nichtkanzler werden soll? Naja, das ist ganz einfach, weil der SPD wäre aufgefallen, dass in den letzten Vorstellungen der Nichtkanzlerkandidaten, die wären halt nicht so richtig mit großem Wumms gewesen und wären zu dicht dran an der Wahl gewesen. Und deswegen stellt man jetzt den Nichtkanzlerkandidaten vor. Da hat er eine Weile Zeit, wobei der größte Brüller hier noch der ist, das letzte Woche, nee, am Wochenende genau eben, Eskia Sasken in einem Interview verkündete, ja, also man sei auch bereit, unter den Grünen mit zu regieren, die ja im Moment in Umfragen weiter vorne lägen. Und damit sollte eine Wahl tatsächlich so ausgehen, eher ein Anrecht darauf hätten, eine Person ins Amt Kanzler zu benennen. Na, aber, pff, ja, wobei da auch noch nicht ganz klar ist, wer denn bei den Grünen dann eigentlich fürs Kanzleramt kandidieren würde. Die haben da schließlich zwei Personen an ihrer Spitze. Aber, ne? So, und hier dann also Olaf, ausgerechnet den Mann ohne Eigenschaften. Ja, kannst du machen, machst du dich halt schlimm lächerlich bei. So, dann Sterbeaussitz. Das ist dann Dienstag im Bundestag. Mögliche Neuregelung der Sterbehilfe. Die mögliche Neuregelung der Sterbehilfe betrifft nach Einschätzung der Bundesregierung einen grundrechtssensiblen Bereich. Weswegen es voll opportun ist, dass dieselbe Bundesregierung in diesem grundrechtssensiblen Bereich sich nicht an Gerichtsurteile hält. Wenn ein Herr schabahnungslos verkündet, dass ihm Verwaltungsgerichtsurteile scheißegal sind und es Mittel zur selbstbestimmten Lebensbeendigung nicht zu geben habe. Na, das nur mal so als, das ist übrigens das Verhalten der Bundesregierung und nicht das, was sie an Worten fallen lassen. Sie sei in dem Bereich vom Bundesverfassungsgericht aufgezeigten Rahmen möglich, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Ferengi-Fraktion. Die Entwicklung eines legislativen Schutzkonzeptes bedürfe einer sorgfältigen Prüfung aller vom Bundesverfassungsgericht aufgezeigten Anforderungen. Dazu seien vertiefte Diskussionen im Parlament und innerhalb der Bundesregierung nötig. Nee. Die Bundesregierung hat da nichts zu debattieren. Die Bundesregierung ist nicht Gesetzgeber. Die Bundesregierung hat sich an die Gesetze zu halten. Punkt. Ende der Debatte. Um einen breiten Austausch über eine eventuelle Neuregelung der Suizidhilfe zu befördern, habe das Bundeskrankheitsministerium die Erfahrung von verschiedenen Fachgesellschaften bla, Fasel, Fasel, bla. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Zustand, wie er da jetzt im Gesetz rumsteht, ist verfassungswidrig und hat gefälligst neu geregelt zu werden. Wir werden das jetzt auf die ganz lange Bank schieben und werden da gar nichts tun. Und den rechtsfreien Zustand, dass der Bundesminister für Hartz IV und Moral, Herr Schabahnungslos, Bundesverwaltungsgerichtsurteile ignoriert und Bundesverfassungsgerichtsurteile an der Stelle gleich mit ignoriert, da weisen wir lieber nicht drauf hin. Na? Das ist nämlich, was sie da tun. So, dann Vire-Zoll. Turns out, auch die Zollbehörde gab dutzende Hinweise zu Wirecard nicht weiter. Ja, und irgendeine Finanzdingsbums, Untersuchungsdingsbums, die unter einem Nolaf, der jetzt irgendwie mehr werden will als Bundesminister für er tut nichts, er will noch nicht mal spielen, da auch irgendwie wieder versagt hat. Dann gucke ich mir an und sage so, ja, ihr mich alle mal auch. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls und die Finanzialintelligenz-Unit hatte dutzende Hinweise auf möglicherweise Strafbehandlungen von Mitarbeitern der Vire-Karte-Bank nicht an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Nach Auskunft der FIU erhielt die Behörde insgesamt rund 1000 Meldungen im Zusammenhang mit der Vire-Karte-Bank. Seit Ende Juni prüft die FIU die Meldungen erneut und fokussiert nun insbesondere auf die Verdachtsmerkmale zu Straftaten wie Bilanzfälschung, Betrug, Untreue. Also, ja, wenn sie die Meldungen hatten, davon sogar Tausende, da wirft vielleicht die Frage auf, warum sie denn nichts taten. Na, also die ganze Wirecard-Schose, mal davon abgesehen, dass es schon in der Absurdität relativ weit oben ist, dass sie halt 2 Milliarden nie hatten, von denen sie behauptet haben, sie hätten die. Bei den Steinchen hier tut sich aber auch nicht mehr viel. Also da gibt es dann da halt Ämter, die haben da Hinweise drauf, dass da irgendwas nicht voll legal ist und die wischen die Hinweise alle mal vom Tisch. Ja, geil. So, Pass war halt. Kein Passentzug bei Terrorkämpfern, weil die Tagespropaganda am Mittwoch. Weil, erinnert ihr euch noch, wie irgendwie das extra neu geregelt werden sollte, dass Leute, die bei einer Terrormiliz mitmachten, die Staatsangehörigkeit weggenommen werden könnte. Nun, es wäre wohl nicht vorgekommen. Weil jene Terrormiliz, die in den Nachrichten immer nur als Terrormiliz bezeichnet wird, die sei da nicht gemeint. So. Das wiederum wirft dann die Frage auf, wenn es da ein Gesetz gibt, was aber nicht angewendet wird. Wenn sich also die Schnüffelbehörden Rechte haben einräumen lassen, die sie dann aber nicht nutzten, könnte man dann nochmal darüber meditieren, ob diese Rechte dann nötig sind. Weil wenn man die doch nicht nutzt, brauchen sie die ja auch nicht. So, kommen wir dann auch schon bei der Wirtschaft an. Da gab es das X-Plus von Freitag. Exporte im Juni deutlich gestiegen. Blablabla. Wie das Statische Bundesamt mitteilte, stiegen die Ausfuhren im Juni im Vergleich zum Vormonat um knapp 15%. Ja gut, der Vormonat ist jetzt als Basis ganz schlecht, weil der Vormonat eben nicht jahresbereinigt ist und da so eine gewisse Krise da genau in dem Vormonat auch stattgefunden hat. Einen so starken Zuwachs hat es, bla bla. Da. Ja, also hier machen sie den Vergleich mit dem Vormonat auf. Da sage ich mal, ja, der Vormonat ist nicht krisenbereinigt. Ich möchte Vergleiche über die Jahresgrenzen hinweg haben. So, was war im Vergleich zu vor 12 Monaten? Da sieht man dann nämlich, wie schlimm die Krise ist. Wenn sie immer nur in den Vormonat reinstarren, ja, dass im Vormonat die Wirtschaft massiv eingeschränkt war, weil da auch schon Krise war, das ist jetzt nicht dolle überraschend. Und dass sie gegenüber dem Krisen ganz doll schlimm, weil diverse Handelsbeziehungen faktisch nicht mehr stattfinden können, weil ganz viele Leute ihre Häuser nicht verlassen. Und man kann so schlecht Transportunternehmen betreiben, wenn die Transportunternehmer zu Hause sind. So Flugzeuge fliegen sich ganz schlecht aus dem Homeoffice. So LKWs fahren sich ganz schlecht aus dem Homeoffice. Na, also ja. Dann gab es die Schabet Hansa. Seine Meldung von Samstag. Verzögerte Erstattungen, Kritik aus dem Ministerium an Lufthansa. Noch immer warten viele Lufthansa-Kunden nach den massenhaften Flugausfällen im Frühjahr auf die Erstattung, die eigentlich, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, 7, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Tage nach Ausfall des Fluges passiert zu sein hat. Ja? Ja, aber, Krise. I don't fucking care. Ihr habt mehr Geld ins Unternehmen reingeblasen bekommen, als die Börse meinte, das Unternehmen sei wert. Jetzt kommt ihr ungefährlichst nach, aber ein bisschen zackig. Die Lust, dann sagt Stöße wegen noch aus, steht in der Theke. Rückerstattung in der Corona-Krise auf Kritik aus dem Wirtschaftsministerium. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Lufthansa trotz der massiven staatlichen Hilfen ihren gesetzlichen Verpflichtungen bislang nicht nachkommt und den Kunden ihre Gelder nicht unverzüglich zurückzahlt, sagte Wirtschaftsstaatssekret Ulrich Nussbaum in dem Magazin. Es gehe um eine Frage des Vertrauens. Schon bei den Verhandlungen über das Lufthansa-Hilfspaket habe man darüber gesprochen. Der Bimbis-Regierung sei das Thema, Anführungszeichen, sehr wichtig, Anführungszeichen. Was man daran erkennt, dass die Bimbis-Regierung bei der Lufthansa sich komplett raushält. Obwohl die Bimbis-Regierung mehr Geld bezahlt hat, als die Börse fand, das Unternehmen sei insgesamt wert. Na, also eigentlich hat die Bundesregierung das Unternehmen übernommen. Will das aber nicht übernommen haben, weil die Wirtschaft werde das schon regeln und die Wirtschaft regelt halt nichts. Dann sagt die Bundesregierung, das finde ich aber jetzt nicht gut. Da sagt das Unternehmen, ja und? Ihr wollt ja nichts tun. Na? So, dann am Dienstag verurteilte der Bundesgerichtshof, dass Apothekenautomaten in Deutschland nicht erlaubt seien. Weil die niederländische Versandapotheke Doc Morris eine Untersagung bekommen hat, ein Arzneimittel über sogenannte Apothekenautomaten in Deutschland zu verkaufen. Dies sei nicht mit einem zulässigen Versandhandel vergleichbar und gefährde die Arzneimittelsicherheit. Das könnte sein, dass das eine Geschichte ist, die Teufel mal irgendwann hatte. So frei nach dem Motto, in einem Dorf gab es mal eine Apotheke, die hat aus irgendwelchen Gründen zugemacht. So, weil lohnte sich wohl nicht mehr oder was. So, und dann wäre dann Mock Doris dahin gekommen, hätte einen Automaten hingestellt in die Räumlichkeiten der früheren Apotheke, sodass Leute, die Medikamente brauchten, dann in dieselbe Räumlichkeit gehen konnten, da fest installiert Videokonferieren konnten mit Apothekern am anderen Ende einer langen Leitung und dann gewisse Medikamente einfach bekommen konnten. So, und jetzt sagt der Bundesgerichtshof, geht nicht. So, Konsequenz ist, auf dem Kaff da gibt es dann keine Apotheke. Punkt. Na, ist nicht so, als wäre das irgendwie direkt neben einer funktionierenden Apotheke, wäre da ein Automat und da wären dann Leute eingeschlagen, weil also gerade diejenigen Personen, die in einem Kaff wohnen und da vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wegziehen wollen, die legen vielleicht auch noch gesteigerten Wert drauf, zwischenmenschliche Unterhaltungen zu bekommen. Aber ja, wenn jetzt da gar keine Apotheke mehr ist, ja, dann müssen die gegebenenfalls gebrechlichen älteren Leute dann halt ins nächstgelegene Kaff, wo sich vielleicht noch eine Apotheke befindet, reisen. Das wird sicherlich im, wie heißt es so schön, die Arzneimittelsicherheit für den Verbraucher fördern. Na, also gucke ich mal an und sag so, also die Entscheidung hier sieht mir aus wie, kann man auf Basis der Gesetze begründen, aber so inhaltlich sieht die falsch aus. Das ist doch nicht gut. Das hilft doch niemandem. Na, und es hilft auch keiner Apotheke, weil da ist ja keine Apotheke in dem Kaff. Also wenn das denn die Geschichte ist, von wegen, da gibt es einen Kaff und da gab es mal eine Apotheke und die hat aber einfach zugemacht. Punkt. So. Und jetzt gibt es genau zwei Alternativen. Entweder es gibt gar keine Apotheke da, damit ist niemandem geholfen, oder es gibt einen beschissenen Automaten. Der hat zumindest diejenigen Arzneimittel, die man in so einen beschissenen Automaten reintut. Und das ist immer noch besser als gar nichts. So, und ja, jetzt darf es den beschissenen Automaten nicht geben. Hä? So, dann als Wirtschaftsmeldung habe ich mir hier von Dienstag reingeklebt. Mozilla hat nämlich 250 Leute rausgeworfen, wegen weil Pandemie. Und zwar wären das wohl so bummelig 250 Leute von irgendwas in der Größenordnung 1000, die sie halt einfach rausgeworfen hätten. Darunter auch ganze Gruppen von Leuten, die sich eigentlich um neue Technologie bemüht hätten. So, also das wirkt zumindest von außen jetzt nicht wie die schlauste aller Entscheidungen, die man da treffen konnte. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie von ganzen Fachrichtungen die Leute alle weg sind. So, dass die Leute nicht so unheimlich lange fallen müssen, weil die ja was können und weil der Sklavenmarkt in USA zwar gerade jede Menge Leute frei hat, aber eben auch jede Menge Firmen, die Leute brauchen können, wissen, dass sie jetzt einfach nur in der Öffentlichkeit verkünden müssen, dass sie denn Leute brauchen könnten. Und dann finden sich schon Leute. Also 6.45 Uhr. Macht die Sache an der Stelle vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft. Aber also geil geht auch nochmal anders. Zeit für die Pausetaste. Golden Hour Morning Ends übrigens 6.46 Uhr. Darf ich ausrichten. So, nächste Meldung. N26 Rad. Weil stellt sich raus, die Zank über den Betriebsrat bei N26. Management erwirkt einstweilige Entfügung. Weil einen Betriebsrat zu haben, das verstoße gegen jegliche Werte, die man habe, ließ da irgendwie die Geschäftsverkackung melden. Da gucke ich mir an und sage, was? Grund für den Gang vor das Gericht sei das Hygienekonzept für das Treffen gewesen. Ja, also unter der Verargumentierung, genau, ein Betriebsrat stünde gegen fast alle Werte, an die wir bei N26 glauben, hieß es. Und weiter, Antrieb, es verlangsamt uns. Einfachheit, es macht unsere Zusammenarbeit komplexer und hierarchischer. Also zu gut Deutsch, die Firmenführung da möchte knallhart durchregieren und möchte nicht von so Dingen wie Mitbestimmung eingeschränkt werden, wenn sie Leute rauswerfen oder sonst irgendwas tun. Da sage ich mal, ja, das könnt ihr euch wünschen. Auf der anderen Seite gibt es da so gesetzliche Regelungen, die sagen, wenn du erstmal genug Leute hast, dann haben die gefälligst auch Mitbestimmungsrechte zu haben. Und dann kannst du als Firmenführung nicht einfach mal so durchregieren. Na, aber ja, also ich sag mal so, das gucke ich mir an und sag, okay, also mit N26 möchte man nach Möglichkeit auch nichts zu tun haben, weil die ihre Sklaven lieber sklavieren, als sich an Gesetze zu halten. Und also mit dahergezogenen Argumentationen wie, ja, aber wenn es da irgendwo eine Gruppe von Leuten gibt, die sich in einem Raum aufhalten, das geht ja nicht. Ja, also dass sich jetzt nie mehr irgendwo mehr als zwei Leute in einem Raum aufhalten dürfen, sehe ich jetzt noch nicht, dass das irgendwie sinnvoll wäre. Aber so, was sagt denn meine geliebte Baustelle hier? Also davon abgesehen, dass sie tatsächlich am Samstag da hinten die Decke installiert haben, also jede Menge Beton reingekippt haben, und dass sie dann nämlich am Samstagmittag hier ankamen, da auch noch der Rüssel rumrüsselte und sie jetzt die Fläche in der Mitte mit lauter lustigem Stahl belegen. Aber hier vorne, also das erste Gebäude in Anführungszeichen, da bauen sie noch Innenwände in den Keller rein. Da sind sie auch noch nicht fertig. Wenig überraschenderweise. Und erst wenn sie mit den Innenwänden nämlich fertig sind, packen sie ja die Streben oben drauf und die Platten, um dann da eine Decke zu installieren. Weil andersrum wäre es schwieriger, wenn du erst eine Decke hast, dann kannst du da keine Wand mehr reinkippen. Also wenn du eine gegossene Wand haben willst. Und auch wenn du keine gegossene Wand haben willst, ist es einfacher, die zu installieren, bevor da eine Decke drüber ist. Aber ja. Die Kanten sehen alle nicht so richtig glatt aus, wie sie hier haben. Huh. Ja, also genau, also N26 macht sich jetzt gerade weltöffentlich lächerlich, indem sie da irgendwie auf Krampf versuchen zu verhindern, dass es einen Betriebsrat gibt. Ja, Entschuldigung, das ist Rechte der Beschäftigten. Hätte ihr wissen können, als ihr ein Unternehmen gründetet. Da hinten könnten noch, da ein bisschen was an Wand fehlt noch. Also man sieht zumindest die Stahlteile, wo da noch Wände draus entstehen können. So, aber immerhin weiß ich jetzt dann, also was sie daran hinderte, hier die Decke zu installieren. Nämlich, dass sie nur warten wollten, bis sie genug davon zusammen hatten, um die dann mal in einem großen Schlag zu installieren. Und es würde also mindestens drei Bauabschnitte für die Decke geben. So wie es sich im Moment zumindest abzeichnet. Es sei denn, sie warten mit dem Teil in der Mitte, bis sie hier vorne beim Penny durch sind. So, mal davon abgesehen, da wo der Kran rausguckt, ist auch noch nichts. Wo da mal eine Decke draus wird. Weil das wäre ja dann auch interessant zu sehen, wie sie den dann einbacken. Aber hey. So, also ja, N26 macht sich weltlächerlich. Da sind sie gut drin, das können sie geil. In Fluli, wäre von Donnerstag. Geringere Mehrwertsteuer, Inflation stinkt im Juli. Und zwar werden die Verbraucherpreise im Juli gemessen am Vorjahresmonat um 0,1% reduziert, wie das Statische Bumsamt mitteilte. Nun ist der Witz der, ich will keine fucking Vergleiche mit fucking Vorjahresmonaten. Wobei, Vorjahresmonat? Doch, Vorjahresmonat nehme ich, aber nicht Vormonat. Also ja, die Inflation ist jetzt das erste Mal negativ seit ganz so lange. Zum letzten Mal war die Jahresinflation im April 2016 negativ gewesen, mit ebenfalls minus 0,1%. Weil offizielle Begründung hier, die Inflationsrate wäre schuld. So, das heißt, es inflatierte eigentlich mehr wie die Mehrwertsteuer wäre schuld. Es inflatierte also eigentlich nur der Staat. Ich meine, macht Sinn, wenn man sich das mal anguckt. So, ja, also eigentlich würde es ja inflatieren, wenn die Löhne stiegen. So. Guckt auf den Gehaltszettel, wo tun sie das denn? Tun sie das irgendwo in gigantischen Mengen und ich kriege es nur nicht ab? Oder tun sie es eigentlich faktisch nicht? So, und jetzt reduziert sich die Mehrwertsteuer und auf einen Schlag inflatiert negativ. So, oder anders gerückt, was vorher an Inflation da war, war auch nicht echt. Sondern versagte auch irgendwo anders als bei den Sklaven. Ja, schön, dass wir hier den Vergleich nochmal haben. So, die Lufthansa, die ja kein Geld an Leute, die nicht fliegen durften, auszahlen wollen, da sind jetzt Verhandlungen mit Pferdi abgebrochen worden, weil es für keine Berufsgruppe in dem Corona-geschädigten Konzern eine gültige Sparvereinbarung gäbe. Hier ist der Versuch beim Bodenpersonal irgendwas zu einigen gescheitert. Das Unternehmen hat die Verhandlungen nach 20 ergebnislosen Runden einseitig abgebrochen. Bestätigte am Donnerstag eine Lautsprecherin in Frankfurt. Pferdi sei aufgefordert, mit neuen Vorschlägen zu signifikanten Personalkosteneinsparungen an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Oh, ich hätte da eine Idee. Die fucking Führungskräfte, die so hoch bezahlt werden, weil sie so viel Verantwortung hätten, selbige aber nie nachkommen, verzichten einfach mal großzügig auf ihr Geld. Zack, schon hast du eine größere Summe, mit der du hantieren kannst. Und weil sie ja immer so viel Geld kriegen, müssen die nicht lange und nicht viel verzichten. Da reicht es völlig aus, wenn sie auf ein Jahresgehalt verzichten. Was sie ja gefälligst zu haben haben. Ne? Gut, da kann Pferdi sich jetzt nicht ins Benehmen setzen, so, aber das wäre mal eine Ecke. Also da wäre eine größere Summe. Die. So, kommen wir dann auch schon in der Corona-Ecke an. Die geht dann los mit Spahn 1000. Spahn, Gesundheitswesen kann mit 1000 Neuinfektionen umgehen. Ja, nachdem wir ja letzte Woche schon mehrere Tage hatten, wo mehr als 1000 Neufälle beim RKI pro Tag vermeldet wurden, auch diese Woche schon mindestens 2 Tage wieder hatten, wo mehr als 1000 neuinfizierten Fälle vom RKI raustropften. 655. Ja, also schön ist nicht. Dann vermeldete es am Freitag 2 Schulen in Mecklenburg nach Pommern wegen Corona geschlossen. Und wenn man dann mal so ein bisschen sich die Meldung da aus der Nähe anguckt, da stellt man fest, naja, also bei der einen Schule wäre eine zu schulende Person infiziert, die aber noch gar nicht in der Schule gewesen wäre. Warum schließt man die fucking Schule deswegen? Die kann jetzt ja noch nicht große Mengen an Leuten infiziert haben, weil sie war noch gar nicht in der Schule. Und an der Grundschule wäre eine zu beschulende Person infiziert gewesen. So, korrigiere mich jemand, wenn ich mich irre. Aber war nicht das Konzept, man macht feste Gruppen, damit man dann die festen Gruppen als Einheit behandelt und nicht die gesamte Schule oder das gesamte Bundesland. So, und jetzt behandeln sie aber die gesamte Schule wieder als eine Einheit und machen die zu. Sollen die scheiße? Dann könnt ihr euch das mit den Gruppen auch gleich komplett klemmen. Dann macht ihr große Corona-Party und alle sind infiziert. Und dann macht ihr die Schule zu und hinterher sind die Leute entweder tot oder immun. Kann allerdings ein bisschen dauern, bis dieser Hinterherzustand dann mal irgendwann eintritt. Ja, also so, ne? Und bei der Lehrerin, die positiv getestet worden wäre, aber noch gar nicht an der Schule gewesen wäre, also da fehlt es mir wirklich noch an Verständnis, wie man das verargumentiert kriegt. So, aber das war eine Meldung, weil MV war halt das erste Bundesland, in dem Schulen wieder geöffnet waren. So, inzwischen gäbe es ähnliche Meldungen von überall sonst. Die wiederum werden dann ja aber nicht mehr vermeldet, weil der Neuigkeitengehalt ist halt gering. So, dann Klageranten. Schutzmasken, 48 Lieferanten klagen jetzt gegen die Bundesregierung, weil es um knapp 6 Milliarden Schutzmasken geht und das Geld dafür. Lieferanten werfen der Bumsregierung vor, sie nicht oder nur teilweise bezahlt zu haben. Und jetzt sind also 48 Lieferanten, die vom Bundesgesundheitsministerium nicht oder nur teilweise für gelieferte Ware bezahlt worden seien, Zivilklagen an zuständigen Bonner Landgericht eingereicht. Rund 100 weitere Lieferanten bereiten nach Informationen einer Regierungspostille mit Hilfe von Anwälten abgestimmter juristisches Vorgehen vor. Insgesamt wollen die betroffenen Unternehmen demnach ausstehende Zahlungen in Höhe von etwa 400 Millionen Euro einfordern. Das hätten beteiligte Anwaltskanzleien hochgerechnet. Ja, Herr Spannungslos, Sie haben Leistungen in Anspruch genommen, die bezahlen Sie bitte auch. Wenn Sie schon Leistungen in Anspruch nehmen, dann haben Sie zu bezahlen, ist hier so üblich. Herr Spannungslos. No? So, dann Unmask Hamburg. War da eine Meldung von Montag? Gerichtsbeschluss: Hamburg muss keine Maskenpflicht im Unterricht anordnen. Man kann da locker flockig, ohne sich schlimm anzustrengen, kann man verargumentieren. Es wäre aber praktischer, wenn die Leute alle maskiert im Unterricht säßen, weil ansonsten hast du halt Räume voll mit Aerosolen. Auch so Behauptungen wie: ja, und dann machst du die Fenster halt auf. Ja, es gibt Räumlichkeiten, da kannst du die Fenster räumlich gar nicht aufmachen. Was dann mehr oder weniger noch wieder die Frage aufwirft: in den 6 Wochen Sommerferien haben die verantwortlichen Behörden was getan? Haben die verantwortlichen Behörden was getan? Aber hey. Dann Neuseeland hat dann am Dienstag nach mehr als 100 Tagen ohne Infektionen wieder neue Infektionen detektiert und hat daraufhin in einem Hausland in Auckland wurden 4 Fälle festgestellt. Sie rief den Menschen in der größten Stadt des Landes auf, zu Hause zu bleiben. So, die haben 4 Infektionen und machen dann eine ganze Stadt zu. Ja gut, die berechtigte Frage ist, wo sind denn 4 Infektionen hergekommen? So, wenn du die ganze Zeit Contact Tracing machst und es tauchen plötzlich ungetracete Infektionen auf, legt das die Vermutung nahe, es gab vorher Infektionen, die hast du nur nicht gesehen. Gut, wenn du jetzt 4 positiv detektierst, hast du noch nicht einen Riesencluster. Aber also es weist darauf hin, es gibt irgendwo ein Problem und du siehst es nicht. So, das wiederum ist ein Problem. So, sagst du illegal? Genau, Corona. Polizei und Wirte sammelten illegal Daten in Sachsen und Brandenburg. So, dazu passen die Meldungen, die ich in Teil 1 hatte. Die Polizei in Sachsen hat Netzpolitik gegenüber dann auch noch lügen lassen. Nein, man habe gar nicht, stellt sich raus, die Polizei hat die Polizei nicht gefragt, beziehungsweise die Pressestelle hat die Polizei nicht gefragt. Und das angebotene Wortspende von man sei sich nicht sicher, haben sie abgelehnt. Nein, man sei sich ganz so sicher. Also stellt sich raus, ja, die haben die Daten illegal gesammelt. Das war übrigens illegal. Konsequenzen wird es natürlich nicht haben. Man sich mal keine Hoffnungen. So, TUI einigt sich mit dem Bund auf weitere Milliardenhilfe, weil TUI ist zwar pleite, aber kriegt einfach noch mehr Geld. Und in Bayern ist dann am Mittwoch bekannt geworden, ja, so 900 Infizierte wären noch gar nicht informiert worden. Also da gab es irgendwo Tests an der Autobahn, bei irgendeiner Autobahnraststätte. Und da wären auch 900 positive Tests mit rausgekommen. Und die Leute, die getestet worden wären, wären aber mehrere Tage, Wochen, Monate nicht informiert worden. Weil ich dann schon die Frage aufwirft, so, können die überhaupt irgendwas? Also, wer negativ getestet wurde, der musste mich sofort informieren drüber. Ja, es wäre nett, wenn du negativ getestet wirst, dass du darüber informiert wurdest, du bist getestet worden und es war übrigens negativ. Aber bei positiven Testergebnissen, da möchtest du aus dem alleinigen Grund, dass es sich um eine meldepflichtige Erkrankung handelt, der Meldepflicht gefälligst nachkommen. Da gab es dann gestern eine Pressekonferenz, wo der Söder darauf hingewiesen hat, ja, also seine Krankheitsministerin ist zwar unfähiges Arschloch, und die hat auch mehrfach angeboten, dass sie jetzt ihren unfähigen Arsch aus dem Amt entfernt, aber er lässt das nicht zu. Weil in der CSU tritt man nicht mehr zurück. Genau, Södunsequenz. Söder im große Panne. Der Herr, er möchte eigentlich gerne Kanzler werden irgendwann mal. Ist jetzt, wenn er die Verantwortung von unten ablehnt, dann hat er die Verantwortungshaube auf und ist unfähig. Das kann man dann einfach zur Kenntnis nehmen und dann kann man dann sagen, so, ja, soll die Scheiße. So. Und die Frage, was soll die Scheiße, die klären wir jetzt nicht hier, sondern kommen wir dann in der Musik- und Hinterher-Ecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2018 bei Leara mit dem Titel Champion angekommen. 3:07 ist der dann lang, gefolgt vom schönen Morgen vom 3. August, wo sich Küppersbusch zum Kanzlerkandidaten Söder in 3:52 ins Benehmen setzt, was hier ganz unheimlich gut passt. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses Jahr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürft ihr das als Tweet at comport@gmail.com verschicken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Die Kanzlerfrage bleibt in der Union ein ganz heißes Eisen. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet haben sich um den CDU-Vorsitz beworben und damit auch um die Kanzlernachfolge von Angela Merkel. Das Problem, Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder macht in Corona-Zeiten für viele eine gute Figur, obwohl er in Bayern eine vergleichsweise schlechte Corona-Bilanz hat. In Umfragen zur Kanzlerfrage liegt Söder weit vor den drei CDU-Männern.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, aber können wir das glauben? Sieht Markus Söder seinen Platz wirklich nur in Bayern oder mauert er?
Weiß der das eigentlich selber? Die Nachricht in dem Sommerinterview, und das war dann nochmal flankiert von einem großen Printinterview in der Bild am Sonntag, ist die... Eigentlich die, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass ich euch dazu jetzt irgendwas Belastbares sagen werde. Da ist dann immer dieser Lehrsatz, mein Platz ist in Bayern, in verschiedenen Remixes zu hören. Und er sagt dann auch noch, dass der Satz nicht nur so dahergesagt sein. Die eigentliche Botschaft ist erstens, ich befürchte, es kommen noch schwierige Zeiten auf uns zu. Zweitens, wir in Bayern haben das alle alles sehr gut geregelt, vorbildlich, und atmet dann auch im Nebensatz weg. Na klar, dass wir 51.000 Infizierte, 2.600 Tote in Bayern mit Corona haben. Ja, na klar, das lag alles an Ischgl. Da kann er also nichts für. Und die Essenz der Geschichte ist, wir haben erstens von Angela Merkel gelernt, man muss die Zukunft eher düster malen und sagen, aber Papa steht in der Küche und kümmert sich, so wie Merkel das in 15 Weihnachtsansprachen gemacht hat. Naja, da kommt die Finanzkrise, da kommen außenpolitische Probleme, aber sie kennen mich, ne? Das ist so diese Botschaft, kümmert euch um euer privates Glück, ich mache das schon. Und die zweite Botschaft ist, und das ist ja eine Lehre für die ganze CDU, CSU, bisschen autoritär kommt ganz gut. Also nie hat Merkel so deutlich gesagt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ihr müsst es jetzt mal machen. Es ist nicht mehr eine nette Bitte von mir oder Mutti kümmert sich, sondern ihr müsst liefern. Und prompt ist die AfD bei den schlechtesten Umfragewerten seit der Bundestagswahl. Und diese Karte, diese beiden Merkel-Karten, die Zukunft wird schwierig, aber ich pass auf. Mhm. Und ein bisschen autoritär schadet gar nicht. Die beiden Karten hat Söder gespielt.
Beim Thema schwierig fällt mir noch ein, dass er ja Chef der kleinen Schwesterpartei ist. Wie schwer, Herr Küppersbusch, wird das in der CDU, einen CSU-Kanzlerkandidaten durchzusetzen?
Naja, am Ende hat die CDU immer noch dasjenige gewählt, das die Macht versprach. Also das böse Wort vom Kanzlerwahlverein. Und wenn die absehen, dass Laschet als nicht so autoritärer, moderierender Ministerpräsident schlechte Umfragewerte hat, dass eigentlich Friedrich Merz und Norbert Röttgen mehr oder minder als Sektenführer ausscheiden, dann kann es sein, dass eine Situation entsteht, in dem auch die CDU sagt, bevor wir die Wahl verlieren, nehmen wir halt den Söder. Das ist ein hohes Risiko, denn wir erinnern uns, Söder, das ist auch der vor 2 Jahren noch irgendwie im Themenumfeld der AfD aufblinkte und von Asyltourismus schwadronierte, der vor einem Jahr plötzlich sagte, nee, jetzt fällt's mir gerade ein, ich habe ja den Umweltschutz erfunden. Wie konnte mir das entfallen? Und also einen besonders Grünen machte. Eigentlich eine unausrechenbare Personalie, dem es aber gleichzeitig gelingt, als der Typ mit der härtesten Kante in der Gegend rumzustehen. Also diese Situation kann entstehen, nur Söder selbst sagt ja, und da habe ich im Moment gezuckt, vielleicht wäre Merz ganz gut, klasse Wortspiel, er meint vor März, mit A Umlaut wird das nicht entschieden.
Die härteste Kante bei den Radio 1 Kommentatoren ist Friedrich Küppersbusch, das war er, vielen Dank.
Ohne Föhn.
1 ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.